Guten Morgen miteinander. Was für eine Verheißung in diesem Lied. Jesus, wir schauen auf dich. Miteinander wollen wir jetzt auf den Jesus schauen, im Wissen, dass das etwas bewirkt in unserem Leben. Jesus hat das Wort vom ewigen Leben und das wollen wir heute Morgen miteinander entdecken. Vor einer Woche hat Matthias für mich persönlich selber so eine ermutigende Predigt gehalten, wo es um das Wachstums-DNA vom Reich Gottes gegangen ist. Ich weiss nicht, wer alles da war. Die nicht da waren, würde ich es empfehlen, zum Nachhören. Er hat gesagt, dass das Reich Gottes eine Wachstumskraft hat und dass die DNA von dieser Wachstumskraft, dass die allen Gläubigen durch den Heiligen Geist geschenkt worden ist. Wenn du also zu Jesus gehörst, ist es deine, in erster Linie deine erste Berufung in deinem Leben, dass du das Reich Gottes baust. Was ist Reich Gottes? Nochmal ganz, ganz kurz in einem Satz zusammengefasst. Reich Gottes ist überall dort, wo Gott am Wirken ist. Man könnte sagen, wo ein Stück vom Himmel auf die Erde oben runterkommt. Und aufgrund von dieser Predigt habe ich mir dann die Frage gestellt, wie kann Gott noch mehr durch mein und durch unser Leben wirken? Wie kann das noch mehr geschehen, dass das Reich Gottes passiert? Wie kann an meinem Arbeitsplatz, in der Freizeit, in der Schule oder wo auch immer ich bin, in der Familie, wie kann es noch mehr ersichtlich werden, dass die Wachstumskraft in uns innen ist? Und auf der Suche nach einer Antwort bin ich auf den ganz berühmten Text gestoßen vom Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Die berühmten Worte vom Weinstock, glaube ich, werden uns heute Morgen ein bisschen helfen, noch mehr zu verstehen und herauszufinden, wie das Reich von Gott in unserem Leben noch mehr sichtbar werden kann. Oder mit dem Wort von diesem Text, wie Frucht in unserem Leben entstehen kann. Ich möchte euch jetzt einfach mit reinnehmen in die ersten 8 Verse von diesem 15. Kapitel. Ich werde sie euch langsam vorlesen. Ihr dürft es gerne vorne mitlesen und auch mit der Herausforderung, lernt die Worte einfach auf eurer Zunge vergehen. Für mich ist das einer übrigens so von meinen Lieblingstexten. Super. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen, wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. So, mein erster Titel, den ich gesetzt habe, ist, wir haben eine riesige Berufung in unserem Leben. Und ich glaube, das klingt so nah, wenn man den Text hört, beim Lesen und Hören von diesem Text, fällt uns Folgendes auf. Wir sind berufen, Frucht zu bringen in unserem Leben. Nicht nur eine kleine Frucht, sondern viel Frucht, von reichlicher Frucht ist da die Rede. Und das unabhängig von deinem Zivilstand, unabhängig von deinem Beruf, unabhängig von deinen finanziellen Möglichkeiten, unabhängig von deiner Gesundheit, von deiner Nationalität. Du bist berufen, zum Frucht zu bringen in deinem Leben. Ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist denn mit dieser Frucht überhaupt gemeint? Und zusammenfassend kann man sagen, Frucht ist all das, was Gott in dir und durch dich durchwirkt. Also wie das Reich Gottes, überall dort, wo Gott am Werk ist, wo man seine Finger abdrücken darf, das ist Frucht, das ist Reich Gottes. Und ich habe in der Bibel gestöbert, von welcher Frucht könnte man da reden? Einerseits kommt da mir ganz schnell die Frucht vom Geist in den Sinn, die im Galater 5, 22 beschrieben ist. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All diese Sachen will Gott in unserem Leben zum Vorschein bringen und das unabhängig von unseren Umständen. Leute, für diese Wörter sollten wir Christen berühmt sein auf dieser Welt. Ein weiterer Ausdruck von der Frucht sind zum Beispiel auch die übernatürlichen Gaben, die im 1. Korinther 12 beschrieben sind. Prophetie. Wir sind berufen, die Stimme von Gott zu hören. Krankenheilung. Ich habe es vor einer Woche schon erzählt im Kinderlager, wie das bewegend war für die Kinder, die sie für einen verknackten Fuß gebetet haben und der auf der Stelle einfach gesund war. Ich meine, das ist wahnsinnig, oder? Ich kann mir vorstellen, wie die Kinder Freude hatten. Dann aber eine Feindesliebe. Wenn wir anderen Menschen vergeben, obwohl wir vielleicht das Gefühl haben, wir sind im Recht. Wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Wenn wir anderen Menschen Jesus lieb machen. Wenn wir Menschenfurcht oder sonst Sünde in unserem Leben überwinden. Wenn wir trotz Schwierigkeiten bei Jesus bleiben und an ihm festhalten. All das und noch vieles mehr ist Frucht, die in unserem Leben wachsen darf. Sachen, die Gott in dir und durch dich tun will. Ich möchte uns noch einmal zusprechen. Du und ich, wir sind berufen zu einem Leben, wo reichlich Frucht entsteht, wo Gott in und durch uns durchwirkt. Ich stelle mir vor, wie Leute um uns herum plötzlich merken, hey, die hat etwas, das ich auch gerne will. Das ist ansteckend auf andere Menschen. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Vielleicht bei den einen löst das Begeisterung aus und ihr denkt, wow, so toll. Das wünsche ich mir noch mehr im Leben. Und vielleicht gibt es andere hier drinnen, die denken, oh, ein Riesendruck, oder? Jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen, damit noch irgendetwas Gutes aus mir rauskommt. Ich weiss nicht genau, wie es dir geht. Aber wir möchten jetzt zusammen anschauen, wie können wir ein fruchtbares Leben leben? Wie können wir ganz viel von diesen Früchten vorbringen? Und eine ganz zentrale Frage möchte ich zuerst stellen. Was muss ein Weinstock machen, damit er Trauben vorbringt? Nichts, oder? Es ist uns, glaube ich, allen klar, dass in diesem Weinstock DNA vorhanden ist, dass er wird zur gegebenen Zeit Trauben vorbringen. Die einzige Voraussetzung, die ein Weinstock braucht, ist, dass er in einem guten Boden ist, wo er Nährstoff und so überkommt und dass er einen guten Weingärtner hat, der ihn pflegt und hegt, damit die Frucht auch wirklich entstehen kann. Und genau so ist es bei uns. Wir können die Frucht nicht krampfhaft für erzwingen. Wir können das nicht aus uns heraus tun. Aber im Bild gesprochen, ist es auch unsere Aufgabe, in dem gesunden Boden zu bleiben, wo wir versorgt werden mit allen nötigen Nährstoffen und dass wir uns von dem Weingärtner pflegen. Und um das wird es heute gehen. Wie bleiben wir in dem Boden und wie können wir uns von dem Weingärtner pflegen lassen? Also gehen wir in den Text. Wir starten mit dem Vers 4. Im Johannes 15, 4 heisst es, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Wir werden uns der Frage stellen, was heisst in Jesus zu sein? Was heisst in dem guten Boden innen zu sein? Und ich werde also zwei Punkte herausstellen, die mir wichtig geworden sind. Erstens, Jesus sagt ganz deutlich, bleibt in mir, in mir. Das erinnert an Johannes 15, 1, was heisst, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Also mit dem in mir und der wahre Weinstock schwingt für mich so ein bisschen eine Warnung mit, dass es durchaus falsche Weinstöcke geben können. Oder dass wir in anderen Sachen sind als in Jesus. Und dass die falschen Weinstöcke falsch sind, das ist aber gar nicht so einfach zu erkennen, weil sie ja sehr verlockend sind. Aber sie führen uns vom wahren Weinstock weg. Die falschen Weinstöcke führen dazu, dass wir unser Vertrauen und unsere Sicherheit auf etwas anderes setzen als auf Jesus. Die falschen Weinstöcke führen dazu, dass wir Sinn, Hoffnung, Fülle nicht bei Jesus suchen, sondern bei sonst irgendetwas anderem. Man sich überlegt, was könnten so falsche Weinstöcke sein? Wahrscheinlich muss das jeder für sich selber überlegen. Aber ein falscher Weinstock könnte zum Beispiel Gesundheit sein. Gesundheit, hauptsächlich gesund, es geht nur um das. Und für das tue ich alles. Ich hänge mich so an die Gesundheit. Oder wir haben es in diesen Senderschreiben viel davon gehabt, auch unser Wohlstand kann so ein falscher Weinstock sein. Wenn ich nur mir da und da noch leisten kann, jetzt schön in der Ferien bin, dann ist alles gut. Von dem erhoffe ich mir die Fülle im Leben. Oder mir ist auch noch wichtig geworden, dass so ein falscher Weinstock die eigenen Wünsche und Sehnsüchte könnten sein. Das kann so irreführend sein, wenn man denkt, wenn denn das, der Wunsch in Erfüllung geht, dann ist mein Leben erfüllt, dann ist alles gut. Das ist so betrügerisch, das ist so falsch, oder? Wir wissen, sobald es denn das in Erfüllung geht, kommt das Nächste. Wie weiss ich, dass ein Weinstock falsch ist? Wie kann ich das erkennen? Einerseits wird er langfristig keine Frucht bringen und andererseits merken wir, der treibt mich vom wahren Weinstock von Jesus weg. Ich schaue nicht mehr auf Jesus, sondern auf etwas anderes. In den Evangelien lesen wir von den 7 verschiedenen Ich-Bin-Worten von Jesus, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Tür, ich bin die Wahrheit und eben auch, ich bin der Weinstock. Und mit all diesen Ich-Bin-Worten macht Jesus klar, hey, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur ein Wort. Es gibt auch nur einen einzigen wahren Weinstock. Jesus ist ganz radikal. Es gibt nur ein klares Wort. Und das ist er. Wir sind heute Morgen dazu eingeladen, uns zu überlegen, hey, wo habe ich falsche Weinstöcke in meinem Leben? Wo setze ich mein Vertrauen, meine Hoffnung auf etwas anderes als auf Jesus? Und wenn jemandem so einem bewusst wird, möchte ich dich ermutigen. Kehr um. Wir haben es bei den Sendschreiben anfangs Jahr fest davon gehabt, wo es immer darum gegangen ist, tuend Buss, kehret um und hängt euch wieder ganz neu an den Weinstock von Jesus Christus. Ihr seid eingeladen, euch ein Vertrauen, eure Hoffnung, eure Fülle ganz neu wieder von ihm zu erwarten. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, es heisst nicht, bleib bei mir, sondern es heisst, bleib in mir. Ich finde, das ist ein riesen Unterschied. Also bleiben in Jesus hat nicht einfach ein bisschen damit zu tun, dass wir Jesus so ein bisschen sympathisch finden, dass wir ein bisschen Interesse haben, das Ganze noch spannend finden, dass wir auch in der Woche in die Seetalkirche kommen. Nein, es geht um viel mehr. Es geht darum, dass wir in Jesus sind. Und ich finde es ganz spannend, der Paulus in der Apostelgeschichte 17, 28, im ersten Teil von dem Vers, beschreibt er das für mich ganz schön. Er sagt dort, denn in ihm, in Gott, leben, weben und sind wir. Also unser Leben soll mit dem Leben von Gott richtig verwoben sein. Habe ich da so ein Bild von einem Teppich mitgebracht. Die einzelnen Fäden, die sind ja so in den Teppich hinein verwoben, dass wir die nicht mehr heraustrennen können. Und genau um das geht es, dass auch unser Leben mit dem Leben von Jesus so verwoben ist, dass nicht einzelne Bereiche irgendwie noch neben rausfallen. Durch meine Frage an uns alle, an mich, heute Morgen, hey, ist zum Beispiel deine Arbeitsstelle ganz mit Jesus verwoben? Hat er Sagen an deiner Arbeitsstelle? Wie sieht es mit deiner Freizeitgestaltung aus? Wie sieht es mit deinen Träumen aus? Hat Jesus auch Anteil an deinem Versagen, an deinen Sünden, die dich vielleicht so quälen? Darf er auch dort drin reden? Bist du auch mit dem Negativen, mit ihm verwoben? Mit deinen Zweifeln oder was auch immer? Unser ganzes Leben darf mit Jesus verwoben sein. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Er will Anteil haben an all unserem Erleben und soll auch darin wirken. Und liebe Leute, das ist ein Angebot, das Gott macht. Das ist freiwillig natürlich, aber es ist ein Angebot. Und ich habe selber für mich so überlegt, das ist so ein Geschenk, dass der Gott von Himmel auf Erde, von Himmel und Erde, der Gott, der alle Macht hat, der alles in der Hand hat, macht uns das Angebot, dass wir mit ihm verwoben sein dürfen. Dass wir mit ihm eine Einheit sein dürfen. Hey, wie viel Würde und Ehre kommt dir und mir zu mit dem? Er interessiert sich so für dich, für das kleinste Detail in deinem Leben, dass er dir sagt, hey, bist mit mir verwoben. Wunderschön. Wie sieht das praktisch aus im Alltag? Für mich ist das eine tägliche Entscheidung, dass ich mit Jesus verwoben sein will. Manchmal mehrmals am Tag. Manchmal vergesse ich es und dann muss ich sagen, ah, Entschuldigung Herr, aber ich will mit dir verwoben sein. Es geht um die Beziehungspflege mit Gott. Dass wir mit ihm verbunden sind, im Gebet, beim Autofahren oder wo auch immer. Beim Liedersingen kann man auch ganz gut daheim sogar besser, weil dann gehört niemand, wenn man falsch singt. Nämlich Gemeinschaft mit anderen Christen, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen. Wie sieht dein Verwoben mit Jesus aus? Und übrigens, das Bleiben in Jesus hat auch eine klare Ausrichtung. Im Johannes 15,7a heisst es, doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben. Pünktli, Pünktli, Pünktli. Meine Worte in euch bleiben. Also das Bleiben in Jesus ist nicht so ein mystisches irgendwie, weiss ich nicht wie, sondern es hat eine klare Ausrichtung. Es geht um das Wort von Jesus. Ich finde, das ist eine sehr klare Anweisung, dass wir in der Bibel lesen und dass die Worte von Jesus in unserem Leben Fuß fassen sollen. Das heisst für mich ganz konkret, dass ich mich mit der Bibel auseinandersetze, dass ich die Worte der Bibel ernst nehme und die in mein Leben einbaue. Und durch den Tag kann man wieder denken, oh nein, der Bibelvers heisst doch, ich soll mir keine Sorgen machen, also Jesus, du sorgst für mich. So mit Jesus verwoben sein. Und auf dem Bleiben in Jesus steht eine gewaltige Verheißung. Wir werden Frucht bringen. Weil wir dann in dem gesunden Boden drin sind, wo wir alle Nährstoffe und alles Nötige überkommen, wo wir brauchen. Die wichtigste Frage für mich an uns alle ist heute Morgen, bist du schon in dem Jesus? Kennst du den einzig wahren Weinstock? Wenn du den noch nicht kennst oder wenn du denkst, ja, also eigentlich gibt es noch ganz viele andere Weinstöcke und den wahren Weinstock kenne ich nicht, dann ist heute Morgen die Einladung von Jesus an dich persönlich, wo er sagt, hey, ich will dein Weinstock werden. Du bist eingeladen, vielleicht heute das erste Mal dein ganzes Vertrauen auf den Jesus Christus zu setzen, der alles für dich gegeben hat, sogar sein eigenes Leben. Möchte ich dich ganz fest ermutigen, dir das gut zu überlegen, wo du stehst mit dem Jesus. Also, Frucht durch Bleiben in Jesus und das zweite ist Frucht durch Reinigung. Jetzt geht es nämlich weiter mit den ersten zwei Versen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Finde ich schön. Gott ist der Weingärtner. Er ist der Weinbauer oder der Winzer, der hier durch seinen Weingarten geht und er trägt die Verantwortung. Und sein Ziel ist, dass wir Menschen sind, die Frucht bringen. Und dafür ist er mit der Schere unterwegs. Zu einer Schere ist er unterwegs, wie das auch ein guter Weinbauer macht. Über die Reben, die keine Frucht bringen und die er wegrührt, über das werde ich nachher noch etwas sagen. Aber ich habe euch ganz einen kurzen Film, einen Ausschnitt mitgebracht von so einem Winzer, eine Art, der beschreibt, wie und warum er Reben beschneidet. Schauen wir uns doch das ganz kurz an. Haben wir viel gelernt, he? Sehr gut. Wer will Trauben abpflanzen? Sehr. Genau, aber ich hoffe, wir haben rausgehört, dass es mir gegangen ist. Ist mir jetzt egal, was genau für einen Schnitt und so. Aber der Weinbauer macht klare und gezielte Schnitte, damit die Früchte grösser und süßer werden und damit nicht unnötige Energie in irgendwelche Äschli gehen, die ja eh nicht wirklich relevant sind. So habe ich das verstanden. Genau. Und genau so ist es beim Leben mit Gott. Bei dem sogenannten, gibt es ein sogenanntes Wachstumsgesetz. Zum Wachstum, damit wir Frucht in unserem Leben bringen können, müssen wir gereinigt und beschnitten werden. Und das Ziel von Gott ist es nicht, wenn er die Schere ansetzt, uns zu quälen, sondern sein Ziel ist, dass wir mehr Frucht dürfen bringen in unserem Leben. Dass Sachen, die stören, die hindern, die dieser Frucht im Weg stehen, dass die weg müssen. Das kann bedeuten, dass Gott vielleicht einen gezielten Schnitt bei jemandem am Charakter macht. Vielleicht ist deine Ungeduld, dein Egoismus oder deine Launenhaftigkeit etwas, das weggeschnitten werden muss, weil es hindert, dass zum Beispiel die Frucht der Barmherzigkeit oder der Liebe in deinem Leben wachsen kann. Vielleicht gibt es einen Schnitt an deinen Prioritäten, weil du merkst, hey, ich habe noch falsche Weinstöcke gesetzt. Es muss etwas ändern. Es geht darum, wieder auf den richtigen Weinstock, auf den einzig wahren Weinstock zu setzen. Ich weiss nicht, wo Gott vielleicht bei dir gerade ansetzt, um etwas zu beschneiden. Ich weiss nur aus eigener Erfahrung, dass so Prozesse manchmal sehr schmerzhaft sind und wehtun und nicht einfach nur Freude auslösen. Aber wir dürfen wissen, dass Gott ein guter Weingärtner ist. Dass er keinen falschen Schnitt macht, dass er keinen Fehler macht. Gott ist ein guter Weingärtner. Oder in einem anderen Bild gesprochen, er ist ein guter Vater. In Hebräer 12, 9 bis 11 wird beschrieben, dass Gott uns so erzieht, wie ein Vater sein Kind erzieht. Und dort kommt das Wort Züchtigen vor, dass Gott uns züchtigt. Oder? Und für uns ist das schon Nackenhaar oder sträuben sich, wenn wir das Wort hören. Aber aus dem Urtext, aus wenn wir das Wort anschauen, aus dem Wort Züchtigen ist schlussendlich das Wort Pädagoge entstanden. Finde ich noch spannend, oder? Gott, unser himmlischer Vater, ist wie ein Lehrer, wie ein Pädagoge, wie ein Vater, der uns die besten Früchte aus uns herausholen will. Wo es gut mit uns meint, wenn er mal die Schere ansetzt und nicht, weil er uns quälen will. Und Gott ist nicht einer, der aus einer Laune heraus reagiert, sondern er ist ein guter Weingärtner. Er macht es gut. Finde ich ganz, ganz spannend. Lass du zu? Stellst du dich diesen Prozessen, wenn Gott die Schere ansetzt? Ich glaube, wir haben eine freie Wahl. Wenn Gott uns Sachen aufzeigt im Leben, die falsch laufen, haben wir schlussendlich auch die Wahl, zu sagen, ich will mich dem stellen oder ich will auch nicht. Gott ist ein Gentleman. Aber ich wünsche mir, dass wir Menschen werden. Ich wünsche das für mich persönlich, die das zulässt. Die zulässt, dass Gott störende Sachen aus unserem Leben rausschneiden darf. Dass wir umkehren dort, wo wir merken, dass wir dieser Frucht auch im Weg stehen. Und ich glaube, wir dürfen uns sogar freuen, wenn wir merken, dass Gott die Schere ansetzt. Das ist ja ein Zeichen von seiner Liebe, dass er uns weiterbringen will, dass er durch unser Leben wirken will. Wir dürfen uns auch freuen an dem. Wo setzt Gott gerade bei dir die Schere an? Wo geht es vielleicht darum, dass du dich deinen Prozessen stellst, vielleicht sogar Hilfe in Anspruch nimmst, wo du merkst, hey, ich brauche jemanden, der mit mir auch den Weg geht? Möchte ich dich herzlich dazu einladen? Alles Gesagte wird im Vers 5 nochmal zusammengefasst, der berühmte Vers: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Leute, mega schön. Aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus, ohne das Bleiben in ihm, ohne dass wir es immer wieder zulassen, dass er die Schere auch in unserem Leben ansetzt, können wir nichts tun. Sind wir uns das bewusst, dass wir nichts tun können, was Ewigkeitswert hat? Vieles, schon spannend, so nach 10 Jahren in Zetalkirche überlegen, tut man vieles einfach überlegen. Und ich denke, ja, wie viel hat die Vordergründung nach viel Frucht ausgesehen? Aber ich habe es aus mir herausgetan. Nicht in der Abhängigkeit von Gott. Vieles sieht vielleicht manchmal super aus, aber die Frage ist, machen wir es in der Abhängigkeit von Gott, damit er Frucht bringen kann durch uns durch? In diesem Vers kommt klar raus, dass es nicht darum geht, dass wir leistungsfähig sein müssen. Es heisst nicht, dass Menschen, die intelligenter, stärker und schneller sind, mehr Frucht bringen als andere. Es geht ganz allein darum, sind wir verwurzelt in dem Jesus oder nicht. mit dem Joni, mit meinem Bürogespönli, wir tun viel in der Pause oder manchmal plötzlich, wenn wir am Arbeiten sind, stellt irgendjemand eine Frage über den Glauben und so. Mit dem kann man sehr gut über so Glaubensfragen diskutieren. Das ist auch ganz, ganz spannend. Und wir fragen uns immer, ja, wie könnte man denn da noch besser machen? Und wie hat doch Gott da wirklich gemeint? Und bla, bla, bla. Und spannend, ich glaube, bei 90% von diesen Gesprächen kommen wir schlussendlich wieder auf den Punkt zurück und sagen, schau, es hängt einfach von unserer Beziehung mit dem Jesus ab. Sind wir in diesem guten Boden verwurzelt? Lassen wir uns beschneiden von ihm oder nicht? Schlussendlich gibt es ganz viele gute Konzepte und alles, aber das Fruchttragende ist das, sind wir in dem Jesus verwurzelt oder nicht? Und jetzt kommt noch die krasse Aussage, was heisst, wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Das ist die Frage, kann sich denn ein Reben vom Weinstock lösen? Rührt Jesus einfach Reben weg? Ich bin überzeugt, dass wir die Wahl haben, ob wir bei Jesus bleiben oder nicht. Aber wir reden hier nicht irgendwie von einer Glaubenskrise. Also auch wenn jemand eine Glaubenskrise hat, auch wenn jemand viele Niederlagen hat müssen einstecken, zweifelt wie verrückt und er das Gefühl hat, meine Kraft ist schon längst verloschen, dann kann man ja noch den einen Satz beten. Hilf meinem Unglauben. Markus 9. Und dann steht er unter der Verheißung von Johannes 6, 37, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, wird dich nicht rausstossen. Mit dieser Stelle dürfen wir, glaube ich, ganz die Zuversicht haben, dass es da um ein bewusstes Loslösen geht. Ich weiss noch, vor ein paar Jahren ist mal jemand in mein Büro gekommen und gesagt, ich habe das mit dem Glauben nach hier erlebt, aber ich will das nicht mehr. Da, also wirklich. Und auch in einem späteren Gespräch hat die Person einmal betont, du, das war spannend, wie das zu erleben, wie ihr das glaubt. Aber nein, das wollte ich wirklich nicht mehr. Ich glaube, es geht um ein bewusstes Loslösen und ein Fernbleiben von dem wahren Weinstock. Und jetzt kommen wir noch zum Vers 7. Und der Vers 7 macht nochmal eine riesen Tür auf für mich. Darum müssen wir die ganz klein behalten, weil die Zeit ja schon bald fortgeschritten ist. Im Johannes 15,7 heißt es, doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Wunderbar, oder? Ich finde, es ist eine sehr steile Aussage und wir könnten jetzt hier lange darüber diskutieren, erlebst du das so oder nicht und warum erleben wir es eben nicht so und warum erleben wir es manchmal so? Ich glaube, zuerst dürfen wir einfach mal sagen, Menschen, die Jesus nachfolgen, die mit ihm zusammenleben, sind primär einfach Beter. Menschen, die Gott in den Ohren liegen. Menschen, die Gott mit Gott im Gespräch sind. Menschen, die dranbleiben mit Gott. Und Gebet bewegt den Arm von Gott. Ich glaube, da könnten wir ganz viel auch Zeugnis davon geben. Und darum möchte ich uns einfach alle ermutigen, dass wir den Vers einfach ernst nehmen, ohne so gross zu diskutieren, warum nicht und warum eben gleich. Lernt uns auf die Verheißung vertrauen, dass es so ist. Lernt uns in Jesus bleiben und dann lernt uns anfangen zu beten. Es gibt einen Vers in der Bibel, wo Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich glaube, das ist manchmal viel mehr das Problem, als dass Gott nicht seine Verheißung in Erfüllung bringen würde. Lernt uns zu Beter werden, die für Sachen einstehen und dranbleiben. Es ist eine riesige Verheißung getroffen. Ich möchte noch mal ein Beispiel erzählen vom Lager, das wir vorletzte Woche hatten. Ich habe noch fast nie so ein Lager erlebt, wo wir so viel gebetet haben. Im Team, aber auch die Kinder untereinander. Also die haben einfach von sich aus für etwas anfangen zu beten, wenn irgendeine Not rum war. Und wir haben immer am Abend, so um 10:30, wenn es dann mehr oder weniger Ruhe gegeben hat in diesem Haus, haben wir uns Leiter noch mal getroffen für einen Tagesrückblick. Und nach dem ersten Rückblick hat der Joni und ich gesagt, also das geht gar nicht. Oder? Also da, man redet ja dann einfach und es wird ja auch Zeug geredet, die nicht geredet werden müssen. Und der Joni hat dann die Idee gehabt, ich glaube, die ist wirklich ihm von Gott gegeben worden, dass wir von jetzt an einfach die erste Zeit immer das zweite zusammen betet. Dass man den Tag betend Gott zurückgibt. Und dass man einfach die Sachen, die uns vielleicht genervt haben, die mühsam waren oder auch, die uns gefreut haben, dass man das einfach das zweite bebetet. Und ich habe das Gefühl, wir dürfen das erleben. Also erstens waren die Sitzungen sehr ermutigend. Vieles hätten wir dann gar nicht mehr besprechen müssen, weil es einfach auch gut war nachher. Und wir haben in diesem Lager so vieles erleben, auch mit Gott. So viele kleine Sachen, die wir verbettet haben, die einfach passiert sind. Also ich ermutige uns alle, werden wir zu Better. Und der letzte Punkt, den ich mich dann noch gefragt habe, geht es denn Gott einfach darum, dass er möglichst viele Arbeiter hat, die ihm viel Frucht bringen? Geht es eigentlich um einen Wettbewerb unter uns Christen, wer mehr Früchte hat? Natürlich geht es nicht um das. Die Antwort steht im Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Beim Fruchtbringen geht es nicht um dich und um mich, damit wir gut dastehen. Damit wir können sagen, ah, seht ihr, was für Frucht ich vorbringe. Da sind wir auf dem falschen Dampfer. Sondern es geht um Gottes Ehre. Immer bei allem in unserem Leben geht es um die Ehre von Gott, damit er durch unser Leben Gewicht bekommt. Um das geht es. Unsere Frucht ist nämlich eine Selbstoffenbarung von Gott. Andere Menschen können in unserem Leben die Frucht sehen. Sie merken, hey, die Person ist so liebevoll. Die Person reagiert so anders. Hey, die Person betet und es passiert wirklich etwas. Jetzt ist mir noch der Vers aus dem 1. Petrus 2,12 wichtig geworden. Dort steht nämlich, achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Die Frucht in unserem Leben ist nicht dienlich für uns, sondern damit andere Menschen uns Gott erkennen und ihm schlussendlich die Ehre geben. Es geht wieder um die Ehre von Gott. Hey, ich wünsche mir, dass wir Menschen sind und zu Gottes Ehre leben. Sind wir herzlich dazu eingeladen. Ich habe euch heute Morgen ganz viele Trübel mitgebracht, ganz grosse. Und nachher werden wir ein Lied, werde ich euch ein Lied runterlassen, wo es auch um den Weinstock geht, wo die Texte nochmal wiederholt werden. Und wir möchten gerne die Trübel durch die Reihe geben. Und wir sind eingeladen, alle einen zu nehmen. Und bevor ihr aber esst, euch überlegen, hey, wo stehe ich heute Morgen? Was könnte für mich ein Schritt sein? Was könnte mein Gebet sein heute Morgen? Vielleicht, dass du noch ganz neu sagst, und ich hänge mich an den wahren Weinstock, egal wie die Umstände sind. Oder ich hänge mich vielleicht sogar das erste Mal an den Weinstock. Oder vielleicht, dass du sagst, Gott, ich gebe dir die Freiheit, an mir zu wirken. Du mich beschneiden, wenn Sachen um sind, die hinderlich sind, damit mehr Frucht entstehen kann. Ich weiss nicht, was dein Punkt ist, aber du bist eingeladen, vor dem Trübelessen dir das zu überlegen. Und dann ganz persönlich vor deinem Gott zu gehen, vor deinem Gott zu kommen. Ja, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir und uns allen so ein Leben mit Berufung bist. Danke, Herr, dass du durch uns durch wirken willst, damit du noch mehr Ehre auf dieser Welt bekommst. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und Herr, ich weise in dem Moment auch alle Druck weg, die aufkommen können, oh, jetzt muss ich noch etwas mehr machen. Sondern ich bitte dich, dass du uns erklärst, dass es wirklich darum geht, in dir zu bleiben. Ich bitte dich, dass du speziell zu den Menschen redest, die vielleicht an falschen Weinstöcken hängen, dass sie erkennen dürfen, dass du der einzig wahre Weinstock bist. Herr, red du zu den Menschen, die im Moment gerade eine Glaubenskrise haben oder die leiden darunter oder viele Fragen haben an dich, weil sie vielleicht die Schere so empfinden. Herr, dann bitte ich dich, dass du ihnen den Blick auf dich schenkst, dass du ihnen den Mut auch schenkst, sich diesen Prozessen zu stellen. Und ich bitte dich, dass wir besser werden dürfen und dürfen erleben, dass alles, was wir bitten, auch in Erfüllung wird gehen. Herr, was für eine Verheißung. Ich danke dir ganz fest dafür. Amen.